Das erste Gebet oder die ersten Momente, wo ich gebetet habe, kann ich mich noch erinnern, das war mit meinen Eltern vor dem Schlafengehen. Ich habe Beten eigentlich von meinen Eltern gelernt. Ich habe gelernt, dass man beim Beten die Hände faltet und die Augen zumacht. Wir haben diese Woche im Treffpunkt 60 Plus auch über das Tischgebet gesprochen, haben uns so ein bisschen erzählt. Und da kam auch raus, ja, bei ganz vielen, die ein christliches Elternhaus hatten, die haben Beten von den Eltern gelernt. Da hat man Tischgebete gelernt, hat Hände falten, Augen zu. Und die erste Folie ist schwarz. Nicht, dass euch das irritiert, gell, als Information. Okay. Man hat Tischgebete, vorformulierte Tischgebete gebetet. Und irgendwann kam so der Moment, wo man sich überlegt hat im eigenen Leben, wie will ich eigentlich vor dem Essen beten? Das war so bei allen, die da waren, ungefähr gleich. Andere haben vielleicht kein christliches Elternhaus, haben nicht so eine Prägung mitbekommen und mussten dann später lernen zu beten. Das Interessante ist ja, dass im Neuen Testament Jesus eigentlich auch seine Jünger beten lehrt. Und ich finde es spannend, das war für mich auch ein Einschnitt in meinem Gebetsleben zu merken, hey, beten kann ich auch von Jesus lernen. Er gibt Gebetsverheißungen, also Zusagen. Ihm ist Gebet wichtig. Jesus hat ja selbst auch gebetet. Jesus hat sogar vor dem Essen gebetet. Jesus hat vor wichtigen Entscheidungen gebetet. Jesus hat an unterschiedlichen Zeitpunkten gebetet. Er hat zum Beispiel mal eine ganze Nacht lang durchgebetet. Eine Gebetsnacht. Das ist keine Erfindung unserer Zeit. Sondern das hat Jesus schon gemacht. Zeit alleine verbracht mit Jesus. In meinem Gebetsleben war es zum Beispiel wichtig, dass ich so einen Evangelisten kennengelernt habe. Der hat wahnsinnig viele Gebetserhörungen erzählt und hat einem dann immer erzählt, dass er morgens ganz früh aufgestanden ist. Vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, dass ich ihn dann versucht habe zu kopieren, oder ich bin dann um 5 Uhr aufgestanden, um 4 Uhr aufgestanden, habe versucht, so Gebet als Pflichtübung, habe mir auch nach seinem Vorbild ein Gebetsheft angelegt. Und das war auch nicht alles schlecht. Ich habe nur gemerkt, dass ich dann auf einmal in so einen Rhythmus reinkam, wo Gebet zur Pflicht wurde. Und dass ich mich immer schlecht gefühlt habe, wenn ich dann um 4.30 Uhr auf den Knien aufgewacht bin mit der Stirn auf dem Bett und gemerkt habe, das funktioniert nicht als Pflicht. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr mit dem Gebet habt, wo ihr steht beim Thema Gebet, wie ihr betet, wann ihr betet. Aber ich möchte euch einladen, heute Morgen mal auf Jesus zu hören, von Jesus zu lernen. Beten kann man nämlich von Jesus lernen. Ich glaube, ein Grund auch zu beten ist, weil man das von Jesus lernen kann. Jesus selbst war ein betender Mensch. Das habe ich gerade eben schon angedeutet. Und auch in dieser Situation, wo die Jünger ihn dann ansprechen und sagen, Herr, lehre uns beten, heißt das, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Und genau, das habe ich vergessen, dass ich das da drin habe. Jesus betet auch Psalmen. Jesus betet da alleine und mit anderen zusammen eine ganze Nacht lang. Jesus betet auch für dich, zum Beispiel Johannes 17 hat er schon für uns gebetet, als Gemeinde, als Christen, als Nachfolger, die durch seine Jünger an ihn glauben werden. Und für mich ist das eigentlich ein großer Trost, dass ich sage, beten darf ich lernen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als ihr das erste Mal laut gebetet habt. Kann sich jemand daran erinnern? Was ist euch da durch den Kopf gegangen? Also ich kann euch sagen, was bei mir durch den Kopf gegangen ist. Bei mir war so die Idee, was denken die anderen? Mache ich das jetzt auch richtig? Ja, das sind lauter so lange, fromme Leute, die schon immer beten. Und dann betet man es erstmal laut als Teenager oder als Erwachsener. Und dann denkt man, mache ich das jetzt auch richtig? Sage ich die richtigen Worte? Es kann ja auch eine Befreiung sein, von Jesus beten zu lernen, weil es dann eigentlich gar nicht so darum geht, was die anderen für richtig und falsch halten, sondern weil Jesus uns zeigt, was beten heißt. In Lukas 11 lesen wir, dass eben Jesus unterwegs Halt gemacht hat und gebetet hat. Daraufhin bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Und Jesus sagt zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Vater, dein Name werde geheiligt. Was mir so ins Auge fällt bei Jesus, wenn er betet, und was auch hier in diesem Gebet zum Ausdruck kommt, ist, dass für Jesus Gebet keine Pflicht war. Sondern Gebet war für Jesus Ausdruck seiner Beziehung zu Gott. Deswegen ist das Gebet auch nicht an Veranstaltungen geknüpft. Wir könnten uns ja auch mal provokativ fragen, was hat Gebet eigentlich mit Veranstaltungen zu tun? Zunächst würde ich sagen, gar nichts. Um zu beten, brauche ich keine Termine, brauche ich keine Anlässe, brauche ich keine Gemeinde. Sondern beten ist Ausdruck meiner Beziehung mit Gott. Ist Ausdruck dessen, dass ich zu Gott komme. Fürs Gebet brauche ich ein Gegenüber. Beten heißt ja mit Gott sprechen. Für Gebet brauche ich eigentlich nichts anderes als mein Leben, den Alltag, die Situation, in der ich stehe. Beten heißt, mit Gott in Beziehung zu treten. Und noch spezieller, beten heißt, mit dem Vater zu reden. In Lukas 11 lesen wir: Vater, dein Name werde geheiligt. Und in Matthäus 6, wo ja auch das Vaterunser berichtet wird, auf eine andere Art und Weise, heißt: Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Matthäus 6, Vers 7 bis 9. Ich finde es faszinierend und ich möchte heute Morgen eigentlich nur darüber mit uns nachdenken, was es heißt zu beten, wenn wir diese Verse von Jesus nehmen. Wir haben gestern kurz, der Raphael hat berichtet, dass er ein Buch liest, wo die Frage drin vorkommt, hier: Warum soll ich eigentlich mit Gott reden, wenn er sowieso schon alles weiß? Ja, so eine gute Frage. Wenn man hier Matthäus 6 liest, dann merkt man, das hat Jesus ja sogar gesagt. Da heißt es in Vers 8, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Hä? Warum beten wir denn eigentlich? Ist Beten Informationsaustausch? Muss ich Gott auf den neuesten Stand bringen? Muss ich seine Aufmerksamkeit gewinnen? Ich darf jetzt ja schon 5 Jahre lang, schon mehr als 5 Jahre Vater sein. Und wenn der Noah was will oder wenn Jael was will, dann werden sie immer lauter und immer aufdringlicher. Manchmal müssen wir sagen: Hey, jetzt reden wir miteinander, jetzt bist du mal ruhig, jetzt wartest. So, ist das Beten bei uns, dass Gott zu beschäftigt ist, abgelenkt ist, nicht genügend weiß, was los ist, und wir bringen ihm dann die neuesten Anliegen? Oder ist Beten, dass wir Gott Druck aufsetzen, ja, dass wir sagen: jetzt musst du, jetzt bist du dran, jetzt brauche ich dich, jetzt machst du das. Was ist Beten für uns? Wie sieht unsere Gebetspraxis aus? Die Frage ist ja auch, wenn wir so das Vaterunser sehen, wie beginnen wir unsere Gebete? Ja, sagen wir: Herr Jesus Christus, heute läuft bei mir das, ich brauche das. Oder beten wir, wie beten wir? Wie beginnen wir unsere Gebete? Ich finde es noch spannend, wie Jesus dieses Gebet beginnt. Er beginnt mit Vater. Deswegen ist Beten tun wir nicht, weil wir Gott was Neues sagen, sondern weil wir mit ihm in Beziehung treten. Schon weil wir uns mit ihm austauschen, weil wir ihm unser Herz ausschütten. Aber zunächst heißt beten mit Gott in Beziehung treten, Vater. Jeder von euch hat einen Vater. Ist vielleicht gar kein so einfacher Begriff. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo so ein, oder ich denke, wir sind unterschiedliche Generationen, wir haben unterschiedliche Väterbilder mitbekommen. So, wenn ich die alten Filme gesehen habe als Kind aus den 60er oder 50er Jahren, da kam der Vater sie, dass man Herr Vater, dass man den Vater noch irgendwie als distanziert angesprochen hat. Was meint ihr? Ist noch länger her. Ja, gut. Okay, vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist es in 30er Jahren oder in 20er Jahren. Aber auf jeden Fall gab es das mal, so dieses Vaterbild, wo die Kinder selbst zu ihm sie gesagt haben. Ich habe zu meinem Vater immer Baba gesagt und das war eigentlich ein vertrautes Verhältnis. Und jetzt bin ich selber Vater und mache mir dann immer wieder Gedanken, was heißt es eigentlich, Vater zu sein? Ja, man merkt dann auch, dass vielleicht der eigene Vater gewisse positive Dinge im Leben beigetragen hat, das geprägt hat. Auf der anderen Seite will man vielleicht auch auf eine andere Art und Weise Vater sein. Heutzutage, ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo wir überhaupt gar keine Entbehrung erlebt haben. Vielleicht dadurch, dass meine Eltern nicht die reichsten auf der Welt waren, oder? Aber ich habe keinen Krieg erlebt, ich habe kein Wirtschaftswunder erlebt. Ich bin in der Zeit geboren, wo alles floriert hat, ich bin nach den 68er geboren, wo die da irgendwie gekämpft haben. Ich musste ja eigentlich für nichts mehr kämpfen. Und heutzutage hat man vielleicht das Bild vom Vater, der alles Mögliche mit seinem Kind macht, der für die Abenteuer zuständig ist. Der Begleiter und Unterstützer ist. Und klar will ich das für meinen Sohn sein. Aber was für ein Vater ist denn eigentlich Gott? Was heißt es, dass Gott unser Vater ist? Jesus hätte sein Gebet ja auch damit beginnen können zu sagen, du Allererhabenster, Unnahbarer, Allmächtiger, Allwissender. Aber er beginnt mit Vater. Das sagt doch was aus über meine Beziehung zu ihm. Dass Gott zum Beispiel fürsorglich ist. Dass er interessiert ist an mir. Dass ich bei ihm willkommen bin. Dass er liebevoll ist. Und Jesus sagt es ja, Gott sieht auch unsere Bedürftigkeit. Jesus nimmt dieses Beispiel vom Vater in Lukas 11, dann im Anschluss, wenige Verse später, sagt er, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also, dieses Bild vom Vater, das kenne ich aus meinem Leben, dass ich meinem Sohn eigentlich nett, wenn er jetzt Hunger hat, dass ich ihm da nicht einen Stein hinlege, sondern dass ich ihm was zu essen gebe, dass ich es gut meine mit ihm. Das kommt im Ausdruck zu diesem Bild Vater. Und jetzt wieder die Frage, was für ein Bild vom Gebet haben wir? Ist Gebet Pflicht? Wenn ich am Morgen aufstehe, muss ich beten? Oder ist es die Gelegenheit, Zeit mit meinem Vater zu verbringen? Mancher würde sich vielleicht wünschen, hätte doch mein Vater mehr Zeit mit mir verbracht. Beten ist die Möglichkeit, Zeit mit Gott als Vater zu verbringen. Dass er für mich da ist. Dass er sich für mich interessiert. Dass ich zu ihm kommen kann. Auch, dass ich nicht alles allein machen muss. Das ist das Schöne vom Vatersein, dass der Noah manchmal von mir Sachen will, dass ich ihm helfe, dass ich ihn unterstütze, dass er nicht autonom und unabhängig ist. Natürlich kommt es dann irgendwann bei uns menschlicherseits, dass er dann irgendwann auszieht und dem Vater erzählt, du hast ja keine Ahnung. Ist okay, damit werde ich leben müssen. Aber zum Vater zu kommen, heißt, dass er weiß, was ich brauche. Dass er mir geben wird, was ich brauche. Ist kein Vater, dem ich was abbringen muss. Es ist auch kein Vater, vor dem ich mich für meine Sehnsüchte, Gedanken rechtfertigen muss. Wir müssen auch keine Angst haben, dass unser Gebet das Falsche bewirkt. Er ist auch als Vater so gut, dass er entscheidet, was gut für uns ist. Ja, der Noah wollte natürlich auch schon Schwerter und Waffen und was weiß ich was alles. Dann habe ich ihm Holzschwert gebastelt. Und dann muss man ihm wieder beibringen, dass er mit dem Holzschwert nicht alle haut. Auch den Vater nicht. Aber was ich damit meine ist, beten heißt doch, die Augen aufzutun und Gott ins Gesicht zu schauen und in Gottes gutes Gesicht zu schauen. Sich zu bewusst zu machen, dass er da ist. Dass er uns versorgt. Dass er uns liebt. Dass er uns unterstützt und ermutigt. Und gleichzeitig ist es kein respektloses Verhältnis. Gleichzeitig ist es kein ist der Vater im Himmel nicht einfach nur ein Kumpel, den ich dann heranzitieren kann, wenn ich ihn brauche. Sondern mein Leben ist auch für den Vater da. Es kommt auch zum Ausdruck, wenn Jesus dann sagt, an beiden Stellen, dein Name werde geheiligt. Ich finde es so spannend und eigentlich beeindruckend, dass Jesu Gebet nicht nur mit Vater beginnt, sondern sich auch auf Gottes Anliegen ausrichtet. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann erst kommt unser tägliches Brot im Vater unser. Dann kommen erst unsere Anliegen. Wieder die Frage, wie gestalten wir unsere Gebetszeiten? Was sind unsere Inhalte? Finden wir in unserem Gebet Zeit, um dafür zu beten, dass auch unser Leben dazu dient, dass sein Name geehrt wird. Dein Name werde geheiligt, heißt ja nicht einfach nur, dass alle mit Ehrfurcht und Respekt und Distanz seinen Namen aussprechen, sondern dass natürlich auch seine Person geehrt wird, dass unser Leben ihn ehrt. Eben, er ist der Vater im Himmel, der uns liebt, aber auch dem unser Leben gehört und dienen soll. Vater, das ist aber eigentlich das Beeindruckende, wenn wir das noch als letztes uns überlegen, ist ja nicht irgendeine Anrede an Gott. Eben, uns ist klar, jeder von uns hat einen biologischen Vater. Klar, in der Rechtsprechung und in unserer Gesellschaft verändert sich das sehr. Wir unterscheiden heutzutage zwischen biologischem Vater, sozialem Vater und rechtlichem Vater. Oder in Patchwork-Familien und so weiter spielt das eine Rolle, dass man diese Begriffe unterscheiden muss. Also, ob ihr es mitbekommen habt, in Deutschland war letzte Woche gerade wieder so eine Frage vor Gericht, wo ein Vater... jemand ist Vater geworden durch eine Samenspende und hat eigentlich am Anfang unterschrieben, dass er der Vater ist, dass er das sein will und hat dann nach 3 Monaten die Familie verlassen, die Mutter mit dem Kind. Und dann war die Frage, muss er weiter Unterhalt bezahlen? Hat das deutsche Gericht gesagt, jawohl, du hast gesagt, du bist der Vater, also bleibst du auch der Vater, auch wenn du nicht der biologische Vater bist. So kompliziert ist das inzwischen geworden. Das ist Teil unserer Wirklichkeit. Und ich frage mich dann manchmal, wie können wir damit umgehen, dass Gott so ein guter Vater ist. Wie dringen wir durch zu einem positiven Vaterbild? Es gibt heute schon Mädchen, die auf der Suche sind nach ihrem biologischen Vater aufgrund von Samenspenden und die an Grenzen stoßen. Die sagen, ich habe immer gemerkt, dass mein Vater nicht mein richtiger Vater ist. Und sie auf der Suche sind nach der ursprünglichen Vaterliebe, sage ich mal, der Abhängigkeit. Und die Unterlagen sind alle vernichtet. Keine Chance. den Vater zu finden. Und dann kommt Jesus und lehrt uns, Vater zu sagen. Dann ist die Herausforderung zu lernen, dass Gott ein anderer Vater ist. Dass er nicht einer ist, der sich zurückzieht, der uns im Regen stehen lässt, der nichts mehr mit uns zu tun haben will, sondern einer, der von sich aus die Nähe sucht. Und das Spannende und Interessante ist ja, dass diese Vateranrede genau die Art und Weise ist, mit der Jesus gebetet hat. In Markus 14, Vers 36 kann man das nachlesen. Da ist Jesus im Garten Gethsemane und er ringt mit dem Weg, der vor ihm liegt. Er ringt mit dem Weg des Leidens. Und dann betet er nicht nur einmal, sondern mehrfach. Er betet, Abba, Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber, Vater, sagt er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass wir wie Jesus sind. Natürlich sind wir nicht wie Jesus. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht Gottes Sohn im gleichen Sinn wie Jesus. Aber Jesus lehrt uns, dass wir genauso wie er mit seinem Vater redet, dass wir genauso mit ihm reden können. Wir dürfen genauso wie Jesus zum Vater kommen. Dürfen diese Liebe beanspruchen, dürfen seine Weisheit beanspruchen, dürfen seine Zeit beanspruchen. Von Jesus beten lernen heißt für mich, dieses Bild, was ich gelernt habe, was auch gut ist, dass Bibellesen und Beten zum Christsein dazugehört, zu erweitern. Beten nicht als Termin zu sehen, beten nicht als Pflicht zu sehen, sondern beten als Gespräch mit dem Vater zu verstehen, als Einladung zu ihm zu kommen. Ich möchte euch ermutigen, in der nächsten Woche vielleicht mal konkret jedes Gebet, was ihr sprecht, mit Vater zu beginnen. Vielleicht einfach mit diesem Satz, Vater, dein Name werde geheiligt. Vielleicht ist das eine Überlegung wert, diese Worte zu sprechen, Vater, dein Name werde geheiligt und innezuhalten. Was es denn für euch eigentlich heißt, Kind zu sein. Vom Vater im Himmel, von Gott. Innezuhalten und zu überlegen, was ist jetzt Gott wichtig? Diesen Satz auszusprechen, Vater, dein Name werde geheiligt und einen Moment des Dankes und auch des Lobes einzubauen. Jedes Gebet, auch das Gebet vor dem Essen, vielleicht mal mit diesem Satz zu beginnen, Vater, dein Name werde geheiligt. Und darüber nachzudenken, was er für eine Bedeutung in unserem Leben hat. Was wir von in ihm haben, was er uns schenkt. Ich möchte gern beten. Vater, dein Name werde geheiligt. Vater, du siehst, dass mir das so oft so leicht über die Lippen geht, dass ich was von dir brauche. Aber es ist so schön zu hören, dass du für mich da bist. Dass ich dein Kind sein darf. Dass du weißt, was ich brauche. Dass ich dich nicht überzeugen und überreden muss, mir Gutes zu tun. Vater, danke, dass ich dir alles anvertrauen darf, dass wir dir alles anvertrauen dürfen, was uns bewegt. Vater, danke, dass es letztlich darum geht, dass dein Name geheiligt werde. Und wir wünschen das, ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass das geschieht durch unsere Gottesdienste, durch unsere Kinderwoche, dass du bekannt wirst als der, der liebt und regiert, der vergibt und beschenkt, der beruft und verändert und heilt, der einen Plan hat. Vater, danke, dass es du bist, der uns auch helfen kann, gute Väter in dieser Welt zu sein. Vater, danke für deine Liebe und Vergebung. Vater, danke für das Gebet, was du uns gelehrt hast. Wir wollen es jetzt auch zusammen beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, denn erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.